Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Serie Archivar, Archivi, Archivo. Sie hören es vielleicht im Hintergrund, wir sind nicht im Studio, sondern im Stephansdom. Und das hat einen guten Grund. Der Gesprächspartner der heutigen Ausgabe ist Peter Mohn. Er ist Professor für Festkörpertheorie an der Fakultät für Physik an der Technischen Uni Wien und er ist auch studierter Musikwissenschaftler. Und das führt uns zum Thema. Er verbindet nämlich für die heutige Ausgabe sein physikalisches Wissen mit jenem über Technik und Musik und es geht heute um die Akustik im Stephansdom. Herr Professor Mohn, bevor wir in diese technischen Analysen und Erkenntnisse gehen, ein wesentlicher Faktor ist für das Ganze auch die Baugeschichte des Stephansdoms.
Ja, also die Baugeschichte führt ja zurück auf den Vertrag von Mautern mit dem Stift Passau, nachdem 1147, so wenn ich es gut im Kopf habe, der erste romanische Dom außerhalb der ehemaligen Stadtgrenzen, die durch das römische Lager gegeben waren, gebaut wurde. Es gab dann einen Nachfolgerdom, der erste ist abgebrannt, der zweite wurde dann nachher an derselben Stelle wieder aufgebaut und über diesen Dom wurde dann die heutige Kirche errichtet. Man hat den innen stehen gelassen, hat die gotische Kirche drüber errichtet und dann den romanischen Dom innen stückweise abgebrochen. Von dem ist allerdings noch das Riesentor vorhanden und die beiden Heidentürme. Also das ist sozusagen, führt also weit zurück. Und der Kirchenraum, in dem wir uns jetzt befinden, hat ja unglaubliche Ausmaße. Man merkt es gar nicht so, wenn man in der Kirche drin ist, aber die Kirche ist 110 Meter lang, etwa 70 Meter breit, im Hauptschiff 28, 30 Meter hoch, der albertinische Chor ist etwas niedriger und das macht ein gesamtes Volumen von etwa 200.000 Kubikmeter. Und das ist das akustische Problem am Anfang, man muss 200.000 Kubikmeter mit Schall füllen. Und das zweite Problem, das in diesen großen Räumen auftritt, ist natürlich immer die Laufzeit des Schalls. Wenn der Priester am Volksaltar spricht, dann dauert es 0,3 Sekunden, eine Drittelsekunde, bis das Wort des Priesters am anderen Ende der Kirche angekommen ist. Das heißt, das ist ein Echoeffekt, der unter Umständen, wenn ich da verschiedene Schallwege habe, zu einer völligen Unverständlichkeit führen kann. Das Problem kennt man sehr lange und ja, in früheren Zeiten war die Kirche ja sehr getrennt. Im vorderen Teil saßen die Priester, es saßen die Mönche, es gab ein Chorgestühl, im hinteren Teil saß das Volk. Die Messe wurde auf Lateinisch gehalten, das Volk hat Lateinisch ohne dies nicht verstanden, also hat man sich nicht sehr viel draus gemacht, dass es hinten auch akustisch unverständlich war. Aber mit der Zeit wurde das immer wichtiger, die Messe wurde in der Landessprache gehalten und vor allem kam auch langsam die Musik dazu. Es gab immer Musik, aber die wurde auch im kleinen Rahmen, meistens von kleinen Ensembles, Chorensembles, im vorderen Teil der Kirche produziert und war eigentlich nur für einen kleinen Teil der Kirchenbesucher hörbar.
Das Baumaterial des Stephansdoms ist Kalksandstein aus Mannersdorf und Au am Leitergebirge. War das dienlich für diese Zwecke?
Ja, es ist das übliche Material, das in unseren Breiten für Kirchenbauten verwendet wurde. Der Kalksandstein, das ist so ein mittelkörniger Sandstein, ist eigentlich für die Akustik sehr gut. Man hat im 19. Jahrhundert bei der großen Renovierung durch Friedrich Schmidt den Verputz abgenommen. Der hat zu sehr starken Reflexionen, Schallreflexionen geführt. Und mit dem abgenommenen Verputz hat dann der Sandstein sehr schön dazu beigetragen, die langen Nachhallzeiten zu reduzieren. Vielleicht sage ich einmal, was Nachhall ist. Nachhall ist jener Effekt, wenn ein Ton endet, der Priester den letzten Buchstaben gesprochen hat, dass dann der Schall noch mehrere Sekunden hörbar ist. In großen Kirchen dieser Dimension hat man ohne weiteres Nachhallzeiten von 6 bis 8 Sekunden. Das ist abhängig von der Frequenz. Die tiefen Frequenzen, also die langen Wellenlängen, die großen Wellenlängen, haben einen viel längeren Nachhall, 6-8 Sekunden. Die hohen Frequenzen, wenn wir so bei 1000 Hertz sind, 2000 Hertz, da ist die Wellenlänge 30 cm, 50 cm, die werden stärker gedämpft, die haben einen geringeren Nachhall. Das heißt aber, zumindest die tiefen Frequenzen kann man lang nachhören. Und das ist sehr unvorteilhaft. Besonders schwierig ist der Fall, in den Backsteinkirchen in Nordeuropa. Dort hat man also Ziegel verwendet, sehr hart gebrannte Ziegel. Die haben eine hohe Schallreflexionsfähigkeit. Und ich erinnere mich, ich habe einmal eine Krönungsmesse gehört im Dom zu Uppsala in Schweden. Wer die Krönungsmesse kennt, weiß, dass im Credo das Tempo ziemlich schnell wird. Der Mozart musste den vielen Text unterbringen. Der Graf Colloredo, der Erzbischof, wollte keine langen Messen. Also geht es da flott dahin. Und der Chor hat in seinen eigenen Nachhall hineingesungen. Es war eigentlich keine Musik mehr. Es war, ich sage mal, ein himmlisches Getöse, aber nicht wirklich schöne Musik. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich diese nordischen Kirchen stark lutheranisch geprägt sind und dort zählt das Wort und weniger die Musik.
Das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite gibt es also gerade im evangelischen Bereich eine sehr große Chortradition. Wir brauchen uns ja nur die ganzen Musiken von Telemann, von Bach anhören. Man wollte schon Musik hören und es wurde auch sehr gute Musik gemacht. Und wenn wir heute zu Ostern in die Matthäus-Passion gehen oder in die Johannes-Passion, dann ist das natürlich die Musik aus dem evangelischen Kulturbereich. Und auch der Volksgesang wurde ja von Luthers her stark gefördert. Das heißt, Musik war ein wichtiger Punkt. Und das hat jetzt eigentlich auch etwas mit, wenn man so will, Musikpsychologie zu tun. Weil wann empfinden wir Musik als stimmig, als angenehm? Da braucht es einen gewissen Pegel, eine gewisse Lautstärke, damit uns der Ton, die Musik, aber auch das Wort einhüllt. Wir wissen alle aus eigener Erfahrung, wenn man auf eine Schallquelle hinhört, die weit entfernt ist, es ist schwierig, sich zu konzentrieren. Man bekommt eigentlich vom Inhalt nicht so viel mit. Das gilt für Musik, das gilt aber auch für das Wort. Das heißt, eine Aufgabe in diesen großen Kirchen war es, dafür zu sorgen, dass der Schallpegel überall laut genug ist, um natürlich auch die Frömmigkeit zu fördern. Weil was hat die Musik natürlich für einen anderen Grund gehabt, als auch die Frömmigkeit zu fördern? Natürlich, das Wort ist wichtig, aber gerade in Wien ist die Musik nicht zu vergessen.
In dieser Ausgabe von Archivar, Archivi, Archivo hören Sie Peter Mohn. Er ist Professor für Festkörpertheorie an der Fakultät für Physik an der TU Wien und studierter Musikwissenschaftler. Peter Mohn, Sie haben vorhin erwähnt, die Renovierung durch Friedrich Schmidt im 19. Jahrhundert, aber wir haben dann ein Jahrhundert später den Dombrand. Hat sich der ausgewirkt, akustisch?
Der hat sich geringfügig ausgewirkt. Es ist zwar das Kirchenschiff zum Teil eingestürzt durch den Dombrand, nach dem Dombrand, also erst, glaube ich, ein bisschen später, aber man hat das wieder sehr schön aufgebaut und hat den Zustand des 19. Jahrhunderts wieder sehr schön herstellen können. Die wichtigsten Ingredienzien sozusagen für die Akustik ist einmal natürlich, wo wird der Schall erzeugt? Er kommt vom Volksaltar, er kommt von der Orgel. Wir haben im Dom die Riesenorgel auf der Westempore. Wir haben die Domorgel im Friedrichsschiff rechts vorne, dort, wo heute die Dommusik singt. Und es gibt zwei weitere Orgel, die sogenannte Heidenorgel, die ist also verschiebbar. Und dann gibt es noch eine Truhenorgel, die für Konzerte verwenden kann, weil man die kann man auch stimmen. Also da kann man sich an die anderen Musikinstrumente angleichen. Die hohen Frequenzen werden sehr stark gedämpft durch die vielen Einbauten. Das sind die Säulen, das sind die Seitenaltäre, das sind die Menschen, die Kirchenbänke. Also wenn die Kirche voll besetzt ist, sinkt der Nachhall zum Beispiel auf die Hälfte. Da wären wir zum Beispiel beim Dom im interessanten Frequenzbereich bei ungefähr 3 Sekunden. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man das vergleicht mit dem großen Musikvereinssaal in Wien, der ja bekanntlich die beste Akustik der Welt hat. Der hat 2,7 Sekunden. Das wäre eigentlich schon sehr gut. Und man muss auch sagen, wenn man die Dommusik hier hört, die klingt recht gut. Vor allem, wenn man also wirklich da vorne in der Vierung sitzt, relativ nah zur Dommusik. Es gibt so in der Akustik eine Faustformel: Was man sieht, das hört man auch. Was man nicht sieht, das hört man nicht. Also, wenn Sie in die Kirche gehen und die Musik gut hören wollen, setzen Sie sich nicht hinter einen Seitenaltar, so wie wir gerade da vor einem Altar an einer Säule sitzen, sondern setzen Sie sich an einen Platz, wo Sie das Domorchester und den Domchor sehen können, dann hören Sie ihn auch.
Jetzt haben Sie mich wieder weiser gemacht, denn ich hätte vermeint, dass die Elbphilharmonie den besten Klang der Welt hat.
Ja, das ist wahrscheinlich immer so im Selbstverständnis. Also der Musikvereinssaal gilt als einer der besten Säle der Welt. Das Konzertgebäude in Amsterdam ist genauso gut, Boston Symphony Hall ist genauso gut, gilt, das sind die guten Säle. Ich kann Ihnen da eine nette Geschichte erzählen. Ich war dabei im Organisationskomitee zur 175-Jahr-Feier der Gründung der Technischen Universität und wir hatten einen Festakt im Musikverein geplant. Und ich war in der Direktion des Musikvereins bei einer Dame, die das für uns gemacht hat. Ich nenne jetzt keinen Namen und habe dann am Schluss der Besprechung gesagt, wie ist es mit Mikrofonen und so, brauchen wir eine Verstärkung, weil wir haben Festreden. Und sie hat mich eine angeschaut mit einem Blick, der mich wirklich getötet hätte, wenn sie das gekonnt hätte, gesagt, das ist der Saal mit der besten Akustik der Welt. Da braucht man keinen Lautsprecher. Nicht? Also, ich war voriges Jahr in der Elbphilharmonie. Die hat eine gute Akustik. Ich finde sie in der Höhe ein bisschen trocken. Durch die viele Struktur in der Wand werden die hohen Frequenzen meiner Meinung nach sehr abgedämpft. Aber das ist auch wieder nur im Hörvergleich, wenn man also gewohnt ist, im Musikverein zu sitzen oder dann in einem anderen Saal. Man merkt natürlich die Unterschiede. Ich war in der Corona-Zeit in einem Konzert im Musikvereinssaal, wo damals 100 Personen zugelassen waren. Das waren die Wiener Philharmoniker mit dem Barenboim, die haben Mozart gespielt. Das war eine andere Musik. Auch da ist der Musikvereinssaal, hat einen längeren Nachhall. Die Höhen sind viel präsenter, weil die Menschen, die drin sitzen, die schlucken die ganzen hohen Frequenzen. Ne? Ich habe mir gedacht, ich bin ganz woanders, als ich das gewohnt war.
Von unserem Exkurs in Musiksälen kommen wir nun wieder in die Kathedrale, in den Stephansdom. Und wir hören jetzt einmal rein, wie denn der Stephansdom klingt, wenn wir nichts reden. Es ist nicht still, denn man hört Menschen reden, Führungen gibt es und die erzeugen ja auch Hall.
Die erzeugen vor allem einmal Schall. Und dieser Schall hängt dann in der Kirche. Sie ist natürlich jetzt nicht voll besetzt. Das heißt, wir haben momentan einen Zustand mit relativ gutem, langem Nachhall, gutem wahrscheinlich weniger. Und das erzeugt natürlich so ein Grundgeräusch. Man könnte das jetzt in technischen Schallmaßen angeben, das tue ich jetzt nicht. Aber das ist ja etwas, womit wir in unserer Zeit leben. Wir leben ja, wir kennen ja die absolute Stille fast nicht mehr. Da muss man schon irgendwo wirklich in die Wüste fahren, nach Australien oder nach Afrika. Dort ist es wirklich still. Aber es gibt ein schönes Beispiel, wo es bei uns still wird. Leider nicht mehr so oft wie früher. Das ist, wenn Schnee fällt. Wenn Schnee fällt, wird es plötzlich ganz still. Warum? Weil die Schallwellen, die existieren, dieser Grundschall, an den Schneeflocken vielfach gebrochen und gedämpft wird und damit wirklich sich der Schallpegel deutlich absenkt. Das hat sicher jeder von uns schon einmal erlebt. Und das ist eben die Schalldämmung an porösen Materialien. Die haben wir hier nicht. Wir haben hier eine Steinwand. Aber der Stein ist gar nicht so schlecht. Also die Akustik im Stephansdom ist für eine gotische Kirche eigentlich relativ gut, verglichen eben, wie ich schon gesagt habe, mit den Backsteinkirchen in Nordeuropa, die große Probleme haben. Es gibt eine vergleichbare Kirche in Backstein, das ist St. Marien in Lübeck, die hat etwa dieselben Dimensionen, die hat ein furchtbares Nachhallproblem. Die hat einen Nachhall von bis zu 10 Sekunden und dort ist es faktisch unmöglich, in der leeren Kirche oder in der schlecht besetzten Kirche Musik aufzuführen. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Kanzel, die ja heute nicht mehr verwendet wird. Man hat festgestellt, eine Schallquelle trägt besser, wenn man sie erhöht. Und vor allem der Schalldeckel über der Kanzel, der natürlich die Schallwellen, die nach oben gehen, wieder runter reflektiert in Richtung der Menschen, die zuhören. Und bis ins 20. Jahrhundert war es natürlich üblich, dass die Predigt von der Kanzel gehalten wurde. Erst dann mit der elektronischen Verstärkung konnte die Predigt auch vom Volksaltar bzw. vom Hauptaltar gehalten werden. Und da gibt es eine Geschichte von Martin Luther, der in einem Brief an den Melanchthon schreibt, er hat jetzt eine Predigt gehalten in der Kirche so und so, ohne Kanzel, und ich hatte eine Stimme wie ein Mäuschen.
Peter Mohn, zur Musik im Stephansdom, die hat eine große Bedeutung bei Hochämtern und natürlich an den kirchlichen Festtagen. Da hat sich ja etwas getan, da hat man vorne das Domorchester und die Dommusik platziert. Wir haben aber auch mehrere Stellen für die Orgel. Die Riesenorgel gibt es seit 5 Jahren. Vorher gab es eben die an der Seite. Was macht denn das alles mit dem Dom und für die Akustik und für uns als Menschen, die wir in den Gottesdienst gehen, um das wahrzunehmen?
Die Riesenorgel ist traditionsgemäß an der Westempore. Man hat die Orgel, die in der Nachkriegszeit gebaut wurde. Bei dem Brand 1945 ist ja die Orgel zerstört worden. Leider auch viel Notenmaterial, das dort oben gelagert war. Sehr viele Manuskripte von Albrechtsberger, die für ewig verschwunden sind. Und die Riesenorgel eignet sich schlecht, wenn sie zum Beispiel mit dem Orchester zusammenspielen soll, weil eben aufgrund des großen Abstandes, das Orchester sitzt knapp 100 Meter entfernt, der Ton, den die Riesenorgel erzeugt, um 0,3 Sekunden später beim Orchester ankommt, als der Ton, den das Orchester erzeugt. Und um dieses Problem von Anfang an in den Griff zu nehmen, hat man die Domorgel gebaut. Die ist auf der rechten Seite im Friedrichsschiff, unmittelbar neben dem Orchester, und die wird für Aufführungen von Messen verwendet. An weiteren, es gibt dann noch eben die Heidenorgel. Die steht, jetzt sehe ich da vorne ganz links, beim Wiener Neustädter Altar. Und dann, das habe ich schon erwähnt, es gibt dann noch eine Truhenorgel, falls man also wirklich konzertante Aufführungen von Barockmusik oder Renaissance-Musik machen möchte. Heutzutage kann der Schall natürlich elektronisch verstärkt werden. Allerdings, auch da ist es immer wichtig, dass man berücksichtigt, dass natürlich der Schallweg, wir haben einen natürlichen Schall, wenn der in die hintere Kirche kommt, 0,3 Sekunden. Den Schall, den ich elektronisch verstärke, muss ich elektronisch verzögern, um genau diese Laufzeit, bevor ich ihn abstrahlen kann. Sonst habe ich wieder dasselbe Problem, den direkten Schall und den elektronischen Schall um jeweils 0,3 Sekunden voneinander verzögert. Führt zu dem vorher schon erwähnten himmlischen Getöse. Vor allem schlimm ist das natürlich bei der Predigt. Das Wort des Priesters sollte man verstehen. Das Wort Gottes ist schließlich das Wichtigste. Wir sind in einer Kirche. Und das hat man, glaube ich, im Stephansdom auf elektronischem Weg sehr gut im Griff. Also wenn man hier bei einer Messe ist, versteht man in der gesamten Kirche alles, was vorne am Volksaltar gesagt wird, auch in einer vernünftigen Lautstärke.
Komponisten wie Mozart, Haydn, Schubert oder Beethoven, Peter Mohn, haben sich natürlich ihre Gedanken gemacht, welche Werke sie komponieren, welche Stücke, damit die, wenn sie in Kirchen aufgeführt werden, auch gut klingen.
Das ist richtig. Also um nochmal auf Mozart zurückzukommen, die Krönungsmesse wurde ja für Maria Plein komponiert. Das ist eine Barockkirche mit nicht sehr großen Ausmaßen, das ist eine Wallfahrtskirche. Dort war es kein Problem, im Credo zum Beispiel eben ein Allegro zu schreiben, mit vielen kleinen Noten und hoher Geschwindigkeit. Eine nette Geschichte gibt es von einem Domkapellmeister hier, dem Johann Baptist Gensbacher. Der war Domkapellmeister bis 1844, also sagen wir mal Beethoven-Schubert-Zeitgenosse. Und bevor er Domkapellmeister in Wien wurde, hat er sich beworben um die Domkapellmeisterstelle in Dresden, weil sein Freund Karl Maria von Weber war Hofkapellmeister in Dresden und der hat gesagt, bewirb dich doch. Die beiden kannten sich vom gemeinsamen Studium beim AB Vogler in Darmstadt. Da war übrigens der Giacomo Meyerbeer auch noch dabei. Und Gensbacher hat sich also beworben und musste zu der Bewerbung eine Messe einschicken. Und der Weber schreibt ihm in einem Brief: Lieber Freund, unsere Hofkirche hat einen sehr schlimmen Nachhall. Bitte vermeide schnelle Modulationen und schnelle Akkordfolgen. Das klingt bei uns wie Katzengeheule. Also man hat dann Rücksicht genommen. Natürlich auch in früheren Zeiten. Ein schönes Beispiel ist aus der Zeit der Baugründung von St. Stephan vorhanden. Zur gleichen Zeit wurde in Florenz, natürlich in einem anderen Stil, der Dom aufgebaut. Und zur Einweihung des Domes hat Guillaume de Fay eine Motette geschrieben, Nuper Rosarum. Und diese hat einen sehr interessanten Aufbau. Da gibt es zwei hohe Stimmen, die den Text singen, relativ in kleinen Noten geschrieben. Und dann gibt es den Cantus Firmus, das sind zwei Tenorstimmen. Und das ist in ganz großen Noten geschrieben. Und das hat den Sinn, damit man auch bei dem Nachhall den Text des Cantus Firmus, und das ist eigentlich der wichtigste Teil, das ist das Horribilis est locus iste, das ist aus dem gregorianischen Choral zur Kirchweihe, dass man also diesen Text gut verstehen kann. Also auch 1460 oder so hat man bereits Rücksicht genommen darauf. Die hohen Stimmen klingen so wie ein Engelschall oben drüber und drunter kommt dann die wichtige Botschaft, ehrfurchterbietend ist dieser Raum, in dem wir uns befinden.
Peter Mohn, Sie sind eine lebende Symbiose zwischen Technik und Musik und ich möchte Sie jetzt ein wenig verführen zum Fremdgehen. Wie sieht es denn zum Beispiel, wir haben jetzt viel über den Stephansdom erfahren, aber wir haben ja auch die Augustinerkirche oder auch die Jesuitenkirche, wo es viel Kirchenmusik gibt. Ja. Wie klingen denn die?
Die Jesuitenkirche kenne ich aus eigener Erfahrung. Da gab es in früheren Zeiten ein sehr schönes Barockmusikfestival, das es leider nicht mehr gibt. Und die ist natürlich eine Kirche mit einer barocken Ausstattung. Sie ist im Prinzip einschiffig und seitlich strukturiert durch eine Serie von Seitenaltären, die mit Säulen abgetrennt sind, mit so Halbsäulen. Die hat eine sehr gute Akustik, sie ist auch nicht so lang wie der Stephansdom natürlich und eignet sich daher für Musikaufführungen sehr gut. Wie gesagt, schade, dass dort nicht mehr so viel gemacht wird wie früher. Die Augustinerkirche als quasi Hofkirche war immer berühmt für ihre Akustik. Das liegt hauptsächlich daran, dass der hintere Teil der Augustinerkirche später angebaut wurde und aus Holz ist. Nicht? Also die Orgelempore und die ganze Rückwand ist aus Holz. Das heißt, man hat hier eine sehr, sehr positive Schalldämpfung am Ende. Es gibt kaum Reflexionen vom Ende der Kirche. Und damit eignet sich diese Kirche auch sehr gut als Ort für Aufführungen. Und das Orchester und der Chor von St. Augustin, das ist ja sehr bekannt gewesen, die haben ja auch Aufnahmen gemacht. Nicht? Im 19. Jahrhundert hat sich natürlich der Musikstil auch gewandelt, nicht? Und der Anton Bruckner war ja Organist in Linz und hat natürlich für Linz auch Messen geschrieben, nicht? Und jeder, der die Bruckner-Messen kennt, der weiß natürlich, da ist viel Blech, da wird viel Musik produziert, es ist romantische Musik. Und der neue Dom in Linz, der ja übrigens die größte Kirche Österreichs ist, eine neugotische Kirche, auch mit seinen vielen Einbauten und so weiter, hat eine gar nicht so schlechte Akustik, aber dort konnte man das natürlich auch aufführen. In Wien war es natürlich im 19. Jahrhundert so, dass die Kirchenmusik für das Kirchenvolk immer wichtiger geworden ist. Und es hat sich dann ja auch, man hat es wie immer ein bisschen übertrieben in Wien. Es haben dann die Sängerinnen und Sänger der Hofoper in die Messen gesungen, man ist in die Kirche gegangen, um eine schöne Messe zu hören und eine schöne Musik zu hören. Der Rest ist immer unwichtiger geworden. Das ist halt typisch im phäakischen Wien, dass halt diese Dinge einen etwas zu hohen Stellenwert bekommen. Und da hat sich ja dann eine Gegenbewegung, die aus Deutschland kam, entwickelt, der sogenannte Cäcilianismus, der also die Kirchenmusik zurückführen wollte wieder bis in die Gregorianik hinein. Das hat ein Problem, das hat sich über alle Jahrhunderte gegeben, dass also die Kirche eine zu elaborierte Kirchenmusik immer wieder abgelehnt hat, weil sie natürlich vom eigentlichen Sinn der Messe, vom Wort Gottes ablenkt.
Jetzt übertragen wir jeden Sonntag um 10.15 Uhr das Hochamt aus dem Wiener Stephansdom auf Radio Klassik Stephansdom. Das bietet natürlich den besten Klang, weil wir hier unsere Mikrofone bestens positioniert haben von unseren Kollegen der Technik. Aber wer den Gottesdienst hier im Stephansdom wahrnimmt, wo würden Sie denn da empfehlen, Peter Mohn, sich hinzusetzen, um Wort und Musik am besten hören zu können?
Also wenn man sich in der rechten Hälfte des Hauptschiffes direkt vors Orchester setzt, dort sitze ich immer, hat man also tatsächlich einen sehr guten Orchesterklang. Man ist nicht zu weit vom Volksaltar entfernt. Man hat auch einen sehr guten, hört, was in der Liturgie passiert. Und wie gesagt, man sieht das Orchester, man sieht den Priester und daher hört man ihn auch sehr gut. Ich weiß, ich war damals bei der Weihe von Bischof Turnowski, da war ich etwas zu spät dran, sprich weniger als eine Stunde, bevor es begonnen hat. Da bin ich dann ganz hinten gestanden, da hat man überhaupt nichts mehr gehört.
Jetzt wird klar, warum sich dort viele jetzt hinsetzen werden aufgrund ihrer Expertise, Peter Mohn. Ich sage danke, dass Sie Gesprächspartner waren unserer heutigen Ausgabe von Archivar, Archivi, Archivo. Noch einmal, wer ist Peter Mohn? Er ist Professor für Festkörpertheorie an der Fakultät für Physik an der TU Wien und hat Musikwissenschaft studiert und hat uns eben heute aus beiden Expertisen eine Symbiose gestaltet für diese Ausgabe. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, sagt Stefan Hauser.
Archivar? Archivie? Archivo? Wissenswertes aus der Historie des Wiener Wahrzeichens und der Bundeshauptstadt in einem Radio-Wiki. Von Monika Jarosch und Stefan Hauser.